Morgen auch nochmal von mir. Gestern war der Bibelkurs, der SMA-Bibelkurs, und wir haben zwei Einheiten schon miteinander besprochen. Die erste Einheit hieß Gebet, die persönliche Ebene. Da haben wir gesprochen über, ja, wie man das so kennt, stille Zeit und so, und wie man das noch anders machen kann. Und vielleicht hat der ein oder andere da ein paar Ideen so mitbekommen. Das wäre schön. Und dann haben wir noch ein brisantes Thema angefasst, nämlich wir haben die zweite Einheit genannt, Gebet, die herausfordernde Ebene. Und die fand ich tatsächlich herausfordernd, weil wenn unser Gebet manchmal erhört wird und manchmal nicht, dann könnte man ja auch meinen, naja, Gott ist so ein bisschen so ein wahlloser Gott, ne? Der schreibt da was in seinem Wort. Wir singen hier wunderbar, ein tolles Lied hier, was wir gerade gesungen haben. Aber ja, was ist denn, wenn ich dann Gottes Wort sage und lese und mich darauf stelle, weil ich in irgendeiner Notsituation und es kommt nichts. Also die Erhörung lässt auf sich warten, das ist ja auch doof irgendwie. Also was soll man dann richtig machen? Wie soll ich denn jetzt mit Gott umgehen? Und da sind wir so ein bisschen hängen geblieben. Und eigentlich wollte ich heute über das Vaterunser sprechen. Aber wir fuhren dann noch gestern Abend nach wir mussten Richtung Langenfeld, also bei Köln, da hatten wir noch auch eingeladen. Und des Nachts, als wir zurückfuhren, hatte ich lange Zeit auf der Autobahn und habe gedacht, nee, das muss ich nochmal anders nennen, glaube ich. Ich möchte gerne da anknüpfen, wo wir gestern waren. Und als wir uns dann zu Bett legten, habe ich einfach nochmal meine Bibel genommen und habe gedacht, können wir, was ist jetzt dran, Herr? Und ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht Stück für Stück das Vaterunser durchgehe. Du hast dich so darauf gefreut, ne? Weil das so, ja. Aber wisst ihr was? Das Vaterunser, das wisst ihr, wo es steht. Fragt einen Ralf oder irgendjemanden, nimmt das durch. Das schafft ihr. Ja, so, das schafft ihr. Ich möchte gerne so das, was wir eigentlich gerade gesungen haben, das war überhaupt nicht abgesprochen, rede durch dein Wort. Und ich möchte das vielleicht etwas spezifizieren, rede ganz konkret durch dein Wort. Oder mach dein Wort lebendig, so hieß es auch in einer Textzeile, mach dein Wort lebendig und sprich zu mir. Und das hat ja etwas sehr Ermutigendes, eine ermutigende Ebene, wenn wir Gott nicht nur etwas vortragen von uns, und nicht nur sein Wort zitieren, wenn wir in einer gebetsherausfordernden Situation uns befinden, Fürbitte tun und irgendwas wollen von ihm. Es ist ja auch gut, wenn er dann ganz konkret spricht in unser Leben hinein. Und wenn er dann spricht und wenn sein Wort diese Vitalität bekommt, die wir manchmal dann so empfinden und fühlen, das ist nicht immer so. Sein Wort ist immer wahr, weil es ja sein Wort ist. Und es redet auch zu uns in irgendeiner Weise, immer. Aber für den Einzelnen lebendig, das kann ganz besonders sein. Und über dieses Reden, über dieses besondere Reden Gottes in unser Leben hinein, darüber möchte ich gerne sprechen, Fortsetzung machen, weil ich glaube, dass das eine Menge, ja, ich will vorsichtig sein mit dem, was ich sage und verspreche. Ich verspreche gar nichts am besten. Ach so, ich widerrufe, hiermit. Möchte nicht zu viel sagen, aber ich glaube, dass es manchmal eine Ebene von uns im Gebet gibt, wo wir uns auf Gottes Wort stützen und wo wir enttäuscht zurückbleiben, weil wir uns auf etwas stützen, was gar nicht in dieser Situation für uns war. Schwierig, das irgendwie zu erklären. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie ein bisschen folgen. Wir nehmen mal gestern, haben wir aufgehört, nämlich bei Psalm 50, Vers 15. Da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und so, und du sollst mich preisen. Jetzt könnte ich ja einfach sagen, wow, das ist ja echt ein klasse Vers. Ne? Ich bin krank oder ich habe irgendein Problem. Ich schlage Psalm 50, Vers 15. Ich kannte das auch noch aus unserem Kindergottesdienst, die Telefonnummer Gottes. Ist ja auch super. Kurze Zahl kann man sich gut merken. Und dann bete ich eben und dann passiert das. Jetzt habe ich in meinem Leben, jetzt bin ich, ich weiß gar nicht, wie lange Pastor, 15 Jahre, 18 Jahre, 19, irgendwie sowas. Und ich habe mehr Leute kennengelernt, die an zum Beispiel auch diesem Bibelvers frustriert geworden sind, weil sie dieses Wort genommen haben, haben gesagt, Herr, du sagst das in seinem Wort, also löse jetzt meine Notsituation. Und Gott hat es nicht gemacht. Und sie sind enttäuscht zurückgeblieben. Zwischendurch hat man auch mal einen da gehabt, bei dem das funktioniert hat. Also wo Gott zum Beispiel Psalm, der hat angerufen in der Not und ist errettet worden, gerettet worden, Situation hat sich aufgelöst, Halleluja, wunderbar. Und mir ist aufgefallen, vor allem bei Predigten im Internet oder so, die Jungs oder Mädels, wer auch immer da predigt, die haben offensichtlich so einen Dauerlauf oder Abo für erhörtes Gebet. Ich erlebe das nicht in meinem Leben, das erlebe ich auch nicht in meiner Familie und das erlebe ich auch nicht in meiner Gemeinde oder wo man eben so rumkommt, dass das so einfach ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, woran liegt denn das? Es steht doch eindeutig in deinem Wort. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Jetzt haben wir gestern schon so ein bisschen die Luft der Erwartung versucht, etwas herauszunehmen, indem wir gesagt haben, Psalmen sind ja ganz persönliche Gebete. Also da betete David zum Beispiel oder Salomo oder eins gibt sogar von Mose und die Söhne Korach und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Beter und die beteten aufgrund ihrer Situation. Und diese Psalmen sind nicht unbedingt immer eins zu eins herauszunehmen. Das hast du so gesagt, sondern sind persönliche Erfahrungen von Menschen, die sie damals in ihrer Situation machten, die für uns wertvoll sind. Aber nicht einfach als, ja, wie soll ich sagen, Verheißungsorakel genommen werden können. Ich greife hinein ins Wort Gottes, du hast gesagt, also mach. Das ist kein guter Umgang mit Gottes Wort. Deswegen sagtest du gerade, freundlicher beim Geburtstagsvers, darfst du. Also du darfst auch mal einen rausnehmen, war ja ein ermutigender Vers. Ich hatte übrigens auch letzte Woche Geburtstag, den habe ich, ja. Ihr könnt mir später gratulieren und so. Nee, und den habe ich jetzt auch, das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich den auch gerne für mich nehme. Ist doch eine Menge. Gott hilft, das ist doch wunderbar. So. Das sind ja Eigenschaften Gottes, die wahr sind und die darf ich für mein Leben nehmen. Wenn Gott redet, dann soll das kraftvoll werden, dann soll das lebendig werden. Wenn Gott redet, dann soll etwas, dann möchte ich mich auf etwas stützen, was er wirklich in meiner Situation zu mir gesagt hat. Es gibt in der Bibel zwei Worte für Wort. Das eine Wort, also im Griechischen, das eine Wort, also wo wir nur ein Wort haben, hat das griechische Wort dann zwei Worte für. Das eine bedeutet Logos. Und Logos bedeutet der Buchstabe. Das geschriebene Wort, das, was wir aufschlagen, das, was wir lesen können, das, was wir reden, ist allgemeingültig, Wahrheit und so weiter. Predigen wir heraus und das ist das einmal das Wort Logos. Und dann gibt es ein zweites Wort, das wird in der Bibel oft dann erwähnt, wenn sehr konkret wird. Und dieses Wort ist im Griechischen das Wort Rhema. Logos und Rhema ist ein bisschen wie Schule heute, ne? Aber das ist ja wichtig, dass man das auseinanderhält. Deswegen hoffe ich, ihr könnt was mitnehmen. Logos und Rhema. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, wo zum Beispiel dieses Rhema, also dieses spezielle Wort Gottes an Menschen vorkommt. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, das Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und da, ich lese jetzt nicht alles hier vor, ab Vers 26 erzählt die Geschichte kurz, da kommt der Engel Gabriel zu Maria. Maria, junges Mädchen, vielleicht 13, 14, 15 Jahre alt, und dieser Engel offenbart ihr, ja, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen, den Messias, den Christus, auf den Israel wartet. Und du wirst schwanger werden, und dann fragt sie, ja, wie soll das denn zugehen? Ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und so weiter, die Kraft des Höchsten. Und das Heilige, was geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Und dann ist sie etwas verwundert, natürlich, sie war jung und man hat nicht immer eine Engelsbegegnung und eine Jungfrauengeburt vor sich. Und sagt, deine Frau, deine Tante Elisabeth, die ist auch schwanger und so weiter. Und dann heißt es in der Luther-Übersetzung im Kapitel 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wörtlich übersetzt heißt es, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das muss man sich irgendwie mal drunter schreiben, gerade bei solchen Übersetzungen, die schreiben, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist ja so ein geflügeltes Wort. Ich liebe Luther. Die Elberfelder ist da ein bisschen konkreter. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und dann sagt Maria und antwortet, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und hier steht das Wort Rhema. Genauso wie bei dem Vers vorher, kein Wort, kein Rhema. Also kein konkretes, in meine Situation hineingesprochenes Wort Gottes wird kraftlos sein. Gott spricht dieses junge Mädchen an, er steht vor ihr und er verspricht ihr etwas ganz persönlich. Und sie spürt und merkt, da ist eine Kraft, die kommt. Und die ihr dieses Wort des Engels lebendig macht. Rhema. Die nächste Situation, die ich euch gerne zeigen möchte, ist auch im Lukas-Evangelium. Ein paar Kapitel nur weiter, Kapitel 5. Und da lesen wir von dem Fischzug des Petrus. Ich lese einfach mal so ab Vers 1, es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er, also Jesus, am See Genezareth, und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und sie wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon, Petrus, gehörte, und bat ihn, ein wenig von Land abzustoßen, und er setzte sich und leerte die Menschenmenge vom Boot aus. Also, das ist die erste Kanzel, die es gibt auf der Welt, dass also Jesus da die Fischerboote sieht und sagt, Petrus, deins dient mir jetzt, fährt ein bisschen auf den See, die Menge steht am Ufer und er hat einen guten Überblick, kann gut gehört werden und fängt an zu predigen. Das ist der Logos, also er predigt das Wort, er predigt den Logos, er predigt das Wort Gottes vom Reich Gottes, hat Jesus ja oft gepredigt, ne, und Prinzipien Gottes und so weiter. Also er lehrt, das was wir gestern gemacht haben, gestern Nachmittag, das war Logos-Predigt im Grunde genommen. Ne? Und einer von euch sagte, das hat mich besonders angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwas. Thorsten, wer auch immer, du bist Thorsten. Ah ja, schön. Nee, ich kenne ja nicht jeden. Also nichts für ungut, ne? Thorsten, wo war ich? Thorsten. Ah ja. So, Und das war ein Rhema. Also Gott nimmt etwas, den Logos, den Buchstaben, und er haut ihn dem Thorsten ins Herz. Und auf einmal macht es, und das nehme ich mit. Ja, das ist Rhema. Und genauso macht das Jesus. Er predigt das Wort Gottes einer Allgemeinheit. Und dann heißt es nämlich weiter, und als Jesus aufgehört hatte, Vers 4, sprach er zu Simon, und jetzt kommt ein Rhema-Wort, also ein in die Situation einer konkreten Person in eine konkrete Situation hineingesprochen. Jetzt sagt er, fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Jetzt wendet er sich ab von der Allgemeinheit, die Prinzipien des Reiches Gottes sind geklärt, der Charakter Gottes ist gepredigt und jetzt wird's persönlich. Und er dreht sich zum Petrus um. Jesus weiß ja ganz genau, was passiert ist in der Nacht. Und der Petrus erzählt ihm das nochmal. Meister, sagt er, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Nachts waren die Fische offensichtlich fangfähiger. So, ich bin kein Fischer, deswegen glaube ich dem Wort Gottes an dieser Stelle einfach mal. Sie waren nachts unterwegs, fingen dort dann die Fische und tagsüber flickten sie die Netze und machten sie sauber und verkauften dann ihren Ertrag und so weiter. Aber sie hatten nichts gefangen. Und das erklärt Jesus jetzt noch, erklärt Petrus dem Herrn Jesus nochmal und muss ihn offensichtlich der Fischerei noch einmal gewahr machen, was das wirklich bedeutet. Und dann sagt er aber, dieser Petrus, zu Jesus, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Ich gestern Nacht, bei 1 Uhr, nochmal gucken im Griechischen, was steht da? Logos oder Rhema? Ich war ganz gespannt. Ich hoffe, es steht Rhema da. Und Philipp, was steht dort? Der weiß es ja. Rhema, natürlich. Rhema. Das speziell gesprochene Wort an Petrus. Und dann wusste er, jetzt bin ich gemeint. Jetzt ist nicht der Andreas gemeint oder der Johannes oder die anderen Fischer, die ja auch so da waren. Jetzt war Petrus gemeint. Jesus spricht persönlich zu mir sein Wort. Und plötzlich sagt er, weil du das gesagt hast, deswegen mache ich es, auch wenn es Unsinn ist. Ich mache es trotzdem. Und dann habe ich weitergeblättert. Und dann bin ich jetzt mal aus den Evangelien raus. Ich habe viel Bibel gelesen, die ganzen Evangelien. Nee, Quatsch. Ich wusste es ungefähr, wo es steht. Ich hatte das mal so irgendwann durchstudiert. Und dann bin ich bei Römer 10, Vers 17 gelandet. Den Vers, den werdet ihr kennen, vielleicht kennen. Da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch das, ja, Griechisch? Ja, durch das Rhema Christi. Das heißt, wir bereiten uns vor auf die Predigt und wir haben ja nicht, sollten wir auf jeden Fall nicht so einen Einzelnen im Blick haben, dem wir immer schon mal was sagen wollten während der Predigt. Ne? Gibt's ja auch. Aber im Allgemeinen, da studieren wir einen Text, ich habe euch gestern was von Exegese gesagt und literarischem Kontext und wir basteln da rum und machen und tun und so, ne, versuchen so allgemein Wahrheiten allgemein zu streuen, so dass das jeder ungefähr versteht, ne, meistens so 3 Punkte, 1, 2, 3 und wir geben das dann weiter und das ist dann die Predigt. Daraus aber entsteht noch kein Glaube, nur weil einer eine Predigt hält. Jetzt muss etwas dazukommen und das ist etwas, was ich Gott sei Lob und Dank dafür oft erleben darf, und ich glaube, dass das jeder Verkündiger immer wieder auch erlebt, dass nämlich plötzlich Gott sein Wort, was allgemein gepredigt wird, er nimmt es noch einmal, das gesprochene Wort aus dem Mund des Benjamin, und er nimmt es so, ich versuche das mal so plastisch, und er legt es jetzt, wie heißt du noch? Wie? Marcello. Ah, können wir gut merken, wir haben auch einen Marcello in der Gemeinde. So. Und er nimmt es und tut es dem Marcello ins Herz. Und alle anderen hören dann eine Wahrheit und sagen, ja, Amen, Halleluja, das ist die Wahrheit. Ist ja so, ist ja richtig, ist überhaupt gar nicht irgendwie böse. Also 45 Minuten Predigt, heute wird es ein bisschen länger, aber kannst du dir noch nicht jedes Wort merken? Der Heilige Geist macht das Wort Gottes, das allgemein, zu einem Rhema und nimmt es und tut es dem Marcello ins Herz und tut es meiner Frau ins Herz und nimmt es und packt es demjenigen ins Herz und das dem und das dem. Und das nimmst du dann mit nach Hause. Und wenn du jetzt gar keine irgendwie dollen Gefühle hattest und denkst, meine Güte, dann nimmst du einfach das, die Predigt mit nach Hause, arbeitest die Punkte nochmal durch und denkst auch, Halleluja, Dankeschön. So, dann war es einfach mal so. Gott spricht persönlich in eine Situation hinein. Und es kann sein, dass zum Beispiel der Geburtstagsvers von heute, wo kam der nochmal her? Jesaja 50, Vers 7. Da hat einer aufgepasst. So, Jesaja 50, Vers 7, heute Morgen. Ich war ja noch damit beschäftigt, oh, der ist auch für mich, ne? Ich war ganz, ne? Wie bringe ich es jetzt rüber, dass ich auch Geburtstag hatte und so. Ja, und der andere dachte, vielleicht gar kein Geburtstagskind dachte, das ist genau das Wort, was ich heute brauchte. Warum? Weil der Logos-Buchstabe zu einem Rhema gemacht wurde und einem lebendig gemachten Wort Gottes. Langsam, hoffentlich kriege ich so das so hin zu erklären, warum, dass einfach so reingreifen ins Wort Gottes und sagen, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Hier, ich habe eine Not, du hast das gesagt, also mach das. Das bringt Frust. Das muss Gott dir sagen. Beziehungsweise er muss es dir für deine persönliche Situation lebendig machen. Und das kannst du nicht von Gott erwarten. Das ist Gnade. Es ist Gnade, wenn er dich beschenkt. Ich darf jetzt mal meine Frau nach vorne bitten. Du musst nichts machen, nichts, bloß nicht. Ich habe auch Order gekriegt, darf nichts. Sie hat was gedrückt. Ich war es nicht. Ja. So. Genau. Wir haben natürlich auch ein bisschen darüber gesprochen, nicht gestern Nacht, sondern gestern auf der Hinfahrt. Du hattest ja auch eine Lebenssituation, die recht schwierig war. Vielleicht kannst du mal in kurzen Sätzen einfach erklären, was schwierig war oder was passiert ist bei dir.
Ja, ich habe vor etwa 4 Jahren bin ich in eine Erschöpfungsdepression hineingeschlittert. Und auf einmal wurde mein Leben wie so auf Stopp gedrückt und nichts ging mehr. Und bin bis heute noch dabei, mich davon zu erholen. Also ich bin noch nicht wieder ganz gesund, aber es geht schon wieder bergauf.
Und du bist jetzt auch von klein auf in einer christlichen Gemeinde. Dein Papa war Pastor, dein Mann ist Pastor. Und du kennst ja die ganzen Bibelverse. Ne? Gab es so 1, 2 Bibelverse, die du in dieser Zeit deiner Erschöpfungsdepression oder die ja noch anhält, wo du echt Schwierigkeiten mit hattest oder die du auch nicht mehr hören konntest? Oder Lieder vielleicht?
Ich konnte ganz vieles nicht mehr hören. Also ich habe oft im Gottesdienst gesessen und habe Lieder gehört und die gingen so hier rein und da raus. Oder ich habe auch Bibelverse gehört, die gingen auch hier rein und da raus. Ich habe immer gedacht, ich erlebe das so überhaupt gar nicht gerade. Also was für mich sehr herausfordernd war, war so ein Bibelvers wie das mit dem Aufschwingen wie Adler.
Er gibt dem Müden neue Kraft
und er wird Stärke aufschwingen genug, wie Adler. Und ich dachte, ich fühle mich überhaupt nicht wie ein aufschwingender Adler. Ich fühle mich alles andere und Ja, also da waren viele verschiedene, aber das ist jetzt so der mir eingefallen ist, wo ich Tag für Tag gedacht habe, ich fühle mich eigentlich immer kraftloser und wo ist der Adler? Keine Ahnung.
Was hat das mit dir gemacht, dass das Wort Gottes an dieser Stelle nicht wirkte bei dir?
Also erstmal hat es mich total frustriert und traurig gemacht. Also ich hatte wirklich auch so ein paar Monate, wo ich irgendwie so, ja, wo ich damit total gehadert habe und irgendwie so das Gefühl hatte, ich bin ganz weit weg von Gott und er ist weit weg von mir. Waren die ersten Monate, wo es dann echt schwierig war.
Hast du auch gezweifelt?
Ja, total. Also ich habe das vorher noch nie so erlebt. Ich, wie gesagt, christliches Elternhaus, ich habe das immer so mit der Muttermilch aufgesogen. Für mich war Gott total zuverlässig. Ich habe jedes Wort immer so genommen, wie es da stand. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gedacht habe, ey, vielleicht gibt's Gott gar nicht. Vielleicht ist das alles nur Einbildung. Oder ich habe mir das einfach von meinen Eltern anerzogen lassen. Und jetzt merke ich, jetzt bin ich erwachsen und jetzt hält das alles gar nicht mehr.
Okay, dann gab es ja doch so ein Rhema-Erlebnis und da war ein Wort Gottes aus dem Alten Testament, was zu dir kam irgendwie, ne? Erzähl mal, wie das war.
Ja, ich hatte dann irgendwie so innerlich so überlegt, okay, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sag Gott, vergiss es, also du hast dich mir irgendwie nicht als loyal und treu erwiesen und das ist sowieso alles Quatsch mit meinem Glauben. Oder ich werde irgendwie trotzig und bleib an dir dran. Und ich habe mich für das Zweite entschieden, weil ich so dachte, nee, ich habe Gott ja schon auch in meinem Leben vorher erlebt. Also ich glaube schon daran, dass es Gott gibt. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr den genauen Moment, aber ich habe auf einmal dieses Wort bekommen oder die Geschichte, wo Jakob mit Gott gerungen hat, wo er wirklich mit ihm, also wirklich bildlich gekämpft hat und dann am Ende diesen Satz sagt, ich lasse dich nicht, ehe du segnest mich. Und dann kam dieses Wort auf einmal in diese Situation und ich wusste, das machst du jetzt. Du hängst dich genau wie Jakob an Gott dran und du kämpfst mit ihm, du ringst mit ihm und ich habe Gott gesagt, ich lasse dich nicht, ehe du segnest mich.
Und dann, als du das dann oft genug wiederholt hast, bist du komplett gesund geworden?
Ja, wie man sieht. Nee, also es hat sich jetzt, sage ich mal, an den äußerlichen Umständen erstmal ganz lange gar nicht viel verändert. Es ist erstmal so geblieben. Ich habe sogar manchmal Momente gehabt, wo es nochmal wieder schlimmer geworden ist. Aber es hat sich innerlich in mir was verändert. Also ich habe auf einmal, wieder so ein Zutrauen in Gott gehabt oder ich habe neuen Mut geschöpft, ich habe neue Hoffnung bekommen und ich wusste, okay, es mag vielleicht so sein, dass sich jetzt erstmal hier nicht viel verändert, aber Gott ist da und er trägt mich und er ringt mit mir in dieser Situation. Und das hat einfach mein innerliches Bild von Gott und auch meine Einstellung verändert, auch wenn sich lange äußerlich nichts verändert hat.
Kann man das so sagen, dass nicht du geglaubt hast, sondern der Glaube zu dir kam?
Ja, ich hatte keinen Glauben mehr. Also ich habe Gott auch gesagt, du musst mir jetzt irgendwas geben, du musst irgendwas machen, weil sonst sind wir beide nicht mehr weiter miteinander unterwegs.
Okay. Also das heißt, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen durch das Rhema Christi, Gott hat zu dir gesprochen und Glaube entstand. Kann man das so sagen?
Ja, total.
Okay. Vielen Dank. Genau, so war das. Und der Glaube, wenn man nicht mehr glauben kann für eine Sache, dann wir sind so aufgewachsen vielleicht oder wir haben das so geprägt, du musst jetzt noch mehr glauben. Und ich komme aus so einer Bewegung, wo man noch mehr glauben musste oder noch mehr fasten musste oder noch mehr Bibelstellen zitieren musste, war anstrengend. Und dann so. Aber diese Gnade, Gott schenkt den Glauben durch sein Reden. Das ist was Besonderes. Und das möchte ich dir gerne zurufen, der du vielleicht gerade in einer Gebetssituation bist und du vielleicht auch sämtliche Bibelverse hoch und runter betest und es wirkt nichts. Ich will nicht sagen, vielleicht betest du die falschen Bibelverse, weil es gibt keine falschen Bibelverse. Aber vielleicht betest du gerade Bibelverse, und Gott möchte durch ein ganz anderes Wort zu dir sprechen. Und das braucht manchmal Zeit. Und dann benutzt er ganz kuriose, ich weiß noch, ich war mal in meinem Büro und ich habe mir schreckliche Sorgen um meine Kinder gemacht. Ich weiß auch nicht, was da über mich kam. Also die konnten noch nicht auf dem falschen Weg sein, die waren nämlich irgendwie 6, 7 und 9 oder so. Also war jetzt noch nicht so schrecklich alt. Und ich habe gedacht, meine Güte, was wird das mal, wenn die mal älter werden, und dann weiß ich. Und ich las die Bibel und dann las ich einfach einen Psalm, weil der dran war. Ne? Also ich mache jetzt nicht so hier, Herr, gib mir ein Wort. Ne? Da kann ja auch fürchterlich schief gehen. So, ja. Ne? Aber ich meine, es war dann Psalm, muss ich gerade überlegen. Genau, Psalm 147 las ich und dann steht da, ist über Israel, ne? Also hat überhaupt nichts mit meinen Kindern zu tun. Hab da noch ein bisschen. Ah ja, jetzt hier. Denn er macht die Riegel deiner Tore fest, hier redet er über Jerusalem, und segnet die Kinder in deiner Mitte. Ich las das und es kam Kraft. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen durch das Rhema. Da hat mir keiner gepredigt, das war der Heilige Geist selber. Sein Wort lebendig, ins Herz hinein gehauen, gehämmert, gezimmert, und plötzlich wusste ich, das geht gut. Das geht gut. Danke, Herr. Aber da, so sind wir. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Stimmt auch. Ja, also immer wieder werfen und werfen und werfen, aber nicht aufgeben, mich auch ihm hinzuhalten und zu sagen, Herr, wenn du ein Wort hast für meine Situation, dann bitte ich dich, sprich hinein. Denn an diesem Wort, das du in mein Leben sprichst und das Glauben in mir erzeugt, daran kann ich mich wirklich festhalten. Alles andere ist Logos, ist Wahrheit, ist wahr. Aber es kann mich auch schrecklich erschlagen. Wenn Gott etwas nimmt, und das ist ja seine Art, denkt an, er predigt das Evangelium allen Menschen, die am Ufer stehen, und dann wendet er sich zu seinem Petrus und sagt, mach das und das. Eigentlich ist das Unsinn, Herr, aber auf dein Wort will ich es tun. Das hat in mir etwas jetzt erzeugt. Und das ist so schön. Und vielleicht versteht ihr jetzt ein wenig, warum ich die Predigt doch geändert habe. Weil ich glaube, dass Gott in unser Leben ganz persönlich hineinsprechen will. Ich habe jetzt auch gedacht, wie beendest du heute die Predigt? Also ich bin jetzt fertig, ne? Und dann habe ich so gedacht, machst du das jetzt als Aufgabe, aber du kannst daraus keine Aufgabe machen. Ja? Ja, also bete jetzt so viel, bis Gott auch in dein Leben gesprochen hat. Also das ist ja Unsinn. Man kann ja Gott nichts bestimmen. Also bin ich sein Ratgeber gewesen, dass ich ihm befehle, wann, wie und was er mir zu sagen hat. Aber wir können üben, uns ihm hinzuhalten in dieser Woche und zu sagen, Herr, das ist meine Situation. Ich erkläre sie dir nochmal. Für uns, ne? Wir müssen Gott manchmal noch was erklären. Aber er kennt das schon. Er guckt in unser Verborgenes hinein und er sieht uns. Und dann sagst du vielleicht, Herr, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort hineinsprichst. Und dann sei nicht so, dass du sagst, okay, ich versuch's mal. Ah, daneben. So, ja. Sondern du gehst einfach, machst deinen ganz normalen Alltag, vielleicht jeden Morgen einfach dieses Gebet sprechen. Herr, sprich dein Wort in diese Situation. Ich will diese Situation loslassen. Ich will gelassen sein. Ich will sein lassen. Ich will es dir überlassen. Und dann gehst du damit, du machst deine ganz normale Bibellese, und dann nicht, hoffentlich redet er jetzt zu mir, hoffentlich redet er jetzt zu mir, sondern du liest das ganz normal, und wenn was kommt, und wenn du weißt, das ist jetzt, da wird was vital in mir, da ist Glauben, der für die Situation da ist, dann nimmst du das, schreibst das auf und sagst, Herr, darauf stelle ich mich jetzt. Befiehl Gott nichts, sag ihm nicht, wie, wann und wo er das zu tun hat. Deswegen kann ich jetzt keine Wochenaufgabe geben und der Philipp fragt nächste Woche ab, habt ihr das auch gemacht? Das geht nicht. Wir können Gottes Reden nicht erzwingen. Aber wir können uns ja wie seine Kinder hinhalten und wir können ihn bitten. Lasst uns aufstehen und beten. Und das wollen wir tun, lieber Vater. Wir wollen uns, wollen unsere Hände öffnen und wir wollen das, was uns beschwert und was uns bewegt, was uns auch umtreibt und was uns frustriert, Herr, das wollen wir loslassen, sein lassen und am besten es dir überlassen. Und wir bitten dich, dass du dein Wort, dein Rhema, dein ganz persönlich gesprochenes Wort in unsere Situation hineinredest, das dann den Glauben erzeugt, den wir für unsere Situation brauchen. Das können wir nicht machen, aber wir kommen wie Kinder zu unserem Vater, der uns liebt, der uns sieht, der uns kennt, und wir bitten dich. Und ich möchte dir gerne einige Zeit geben, wo du das jetzt auch an deinem Platz mit deinem Vater im Himmel besprechen kannst. Dass du deine Hände öffnest, als Ausdruck davon, bitte rede du und sprich du in meine Leere, in meine Ideenlosigkeit, in meine Frustration. Sprich du dein Wort, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein.